Tachles Podcast.
Heute sprechen wir mit dem schweiz-französischen Regisseur Pierre Koralnik, der in Zürich lebt und ein Revival bekommt für seine Filme in den letzten Monaten, nämlich mit zwei Retrospektiven in der Schweiz in Lausanne und eine jetzt in Zürich, die im Mai beginnt. Pierre Koralnik, wie erklären Sie sich, dass auf einmal so viel Nachfrage, so viel Interesse ist für Ihr Werk, Ihr Filmschaffen, das doch eher in Frankreich bekannt war und weniger in der Schweiz?
Diese Frage habe ich mir manchmal selbst gefragt und ich habe keine Ahnung. Antwort. Die Zeit macht seine Arbeit. Die Cinemathek hat es mir vorgeschlagen. Da habe ich natürlich gesagt, ja, es war eine große Arbeit, die sie geleistet haben, weil man musste die Filme finden in verschiedene Länder und die Rechte bekommen und so weiter. Es ist eine große Arbeit und der Filmpodium übernimmt einen Teil dieser Retrospektive jetzt in Zürich.
Die Cinémathèque Suisse und die INA, eine vergleichbare Institution in Frankreich, das sind zwei europaweite hoch angesehene Institutionen, die sich mit Film auseinandersetzen, Filme archivieren, Filme restaurieren und eben diese beiden Retrospektiven mit betreut haben. Es ist eigentlich selten, dass ein Regisseur zu solchen Ehren kommt. Sie haben ein großes Filmwerk, das in den 60er Jahren beginnt, begonnen in der Schweiz mit Dokumentar- und Fernsehfilmen. Die Retrospektive in Zürich ist eine, die im Filmpodium Zürich zu sehen ist. Das Filmpodium zeigt 9 Filme von Ihnen und darunter sind legendäre Filme, Porträts über James Baldwin oder Francis Bacon, aber auch der erste französische Farbfilm, den Sie fürs französische Fernsehen gemacht haben, ein Kultfilm in Frankreich, Anna heißt er. Die Musik hat Serge Gainsbourg geschrieben. Serge Gainsbourg war nicht nur Mitarbeiter von Ihnen, sondern ein guter Freund. Sie haben ein Jahr lang in Paris gelebt. Was war das für eine Zeit für Sie mit Serge Gainsbourg in dieser Zeit des großen französischen Kinos Ende der 60er Jahre, Anfang der 70er Jahre?
Also ich kam nach Paris, nachdem die Produzentin Michel Arnaud mich gerufen haben. Wir hatten einen Preis in Montreux bekommen, den goldenen Rose für einen Film, das hieß Happy End, und sie wollte, dass ich mit ihr arbeite, und dann wollte sie mich treffen lassen mit Serge Gainsbourg, und wir sind gegangen, um zu treffen, und wurde empfangen von seiner wütenden dritten Frau, die uns rausgeschmissen hat mit Steinen und Vorwürfen und so weiter. Und einige Tage später bekam ich einen Anruf von Michel Arnaud und fragte mich, ob ich vielleicht den Serge Gainsbourg für eine Zeit herbergen könnte. Das ist natürlich schnell angenommen. Dann ist Serge bei mir geblieben, fast ein Jahr, wo wir arbeiten konnten. Ich hatte damals schon ein Skript geschrieben für eine Musical. Da ich in der Unterhaltungsszene arbeitete, habe ich ihm gesagt, schau, wir könnten ein Musical schreiben, etwas anderes als was du machst, etwas anderes was ich mache, etwas Interessanteres zum Beispiel. Und dann hat er das Skript gelesen, war begeistert und dann fingen wir an zu arbeiten. Regelmäßig. Das war eine wunderbare Zeit. Am Abend sind wir ausgegangen, waren überall in Paris und am Tag haben wir fleißig gearbeitet.
Und es war die Zeit, wie man sie sich vorstellt, in der Retrospektive, wo sie vielen bekannten Menschen begegnet sind, unter anderem dann auch Jane Birkin später, die letzte Frau von Serge Gainsbourg. Es ist eine Zeit gewesen, die sich in dem Film auch widerspiegelt, eine Art Hippie-Zeit, eine verrückte Zeit, eine Zeit vielleicht der Drogen. Wie spiegelt dieser Film, den Sie damals gemacht haben, für Sie die Zeit wider?
Ich habe nicht probiert, in die Zeit zu sein. Natürlich später haben die Kritiker gemeint, das wäre ein Bild der Zeit, dieser Zeit. Also viel Farbe, viel Bewegung, viel Leichtigkeit und so weiter. Aber ich wollte nur ein Musical machen mit einer Geschichte, die ich geschrieben hatte über ein Mädchen, die von der Provinz kommt. Der Zeitgeist hat sich natürlich wahrscheinlich imprägniert von alleine in meine Arbeit.
Die Klammer der Retrospektive im Filmpodium macht ein Dokumentarfilm über Sie als Regisseur durch Ihr Werk geblickt, Cineast und Visionär von Christoph Weinert, produziert von der JMAG Productions. Das ist ein Film, der eintaucht nochmals in diese Welt Ihrer vielen, vielen Filme und viele Menschen zu Wort kommen lässt. Ich sage nur ein paar Namen, neben Gainsbourg und Jane Birkin, Ariel Dombasle, François Hardy, Georges Brassens, Udo Jürgens, James Baldwin oder Francis Bacon. Das zeigt schon eine Dimension ihres Schaffens. Dieser Film zeigt eine Retrospektive in einer Art Dokumentation. Sie waren sehr vielfältig. Wieso diese variantenreiche Art des Filmemachens?
Ich habe angefangen, nachdem ich den Studium fertig gemacht habe bei der Hautes Études Cinématographiques in Paris, hatte ich die ersten Arbeiten, die ich gemacht habe, waren im Dokumentar- und Reportagebereich. Das hat mir, ich war sehr politisch orientiert. Ich habe auch für das Westschweizer Fernsehen eine politische Sendung geleitet und so weiter und habe viele Dokumentarfilme gemacht. Der Zufall wollte, dass mein Freund Jean-Louis Roy ein Film für die Rose d'Or, für die Rose de Montreux, einen Unterhaltungsfilm machen musste und krank wurde und mich gebeten hat, das zu machen. Und ich habe es gemacht und wir haben gewonnen den Goldenen Preis. Und dann plötzlich war ich in dem Bereich Unterhaltung. Und Unterhaltung war näher von meinem eigenen Ziel, eigentlicher Ziel, das war Filme zu drehen, Spielfilme. Und da, mit dieser Unterhaltung, habe ich eben probiert, eine andere Form zu finden, wo man auch mit Schauspielern gearbeitet hat, wo die Sänger nicht nur Marionetten, die den Mund aufgemacht haben, einfach eine viel lebendigere Art, die Unterhaltungssendungen zu machen. Und das hat einen bestimmten Erfolg gehabt. Und als ich der Michel Arnaud, meine Produzentin, vorgeschlagen habe, wir wollen einen Film machen, eine Comédie Musicale, die anders ist als die, was Jacques Demy gemacht hat mit dem Parapluie de Cherbourg. Etwas, das für mich gehörte zu der Operette des französischen Tradition. Und ich wollte etwas machen, das ähnlicher wäre an den amerikanischen Musical, die ich sehr liebte. Und dann haben wir dieses Projekt aufgebaut und sie hat es produzieren können. Wir hatten Stargäste wie Marianne Faithfull, die wunderbare, ihre erste Erscheinung in Frankreich war. Und ich konnte natürlich Anna Karina, die war eine Star in der Zeit, Star von Jean-Luc Godard und Jean-Claude Brialy, der sowieso war der Held der Franzosen, der französischen Nouvelle Vague.
Der Film wurde legendär, historisch. Über 50 Jahre nach der ersten Ausstrahlung des Films im Fernsehen, er wurde ja fürs Fernsehen gemacht, kommt dieser Film in Paris ins Kino. Und die Leute stehen Schlange für diesen Film, kommen in diesen Film, ausverkaufte Premiere, läuft dann im Kino. Was war das für Sie für ein Gefühl, für einen Tag, so viele Jahre später?
Ich war sehr zufrieden, sagen wir. Aber das Schicksal dieses Filmes ist besonders. Er wurde in Farben gedreht, er war 35 mm, also fertig für das Kino. Wir gingen den ersten Festival gezeigt und dann wollten wir es in einem, es war ein Vorschlag, ins Kino zu bringen. Aber die Zäsur, die Spaltung zwischen Fernsehen und Kino, Kinografie, war unglaublich groß. Die Filmproduzenten konnten nicht akzeptieren, Filme, die vollkommen von dem Staat finanziert wurden, weil sie selbst müssten das Geld finden für ihre Produktion. Also ein Film, das vollkommen vom Staat finanziert wurde, konnte nicht eine Filmdistribution kriegen. Also da haben wir andere Mittel gefunden, so Festivals und Maison de la Culture und parallel Auswirkungen. Dann plötzlich erhielt ich, eben für mich viele, viele Jahre später, ein Anruf von einer Gesellschaft, die hat Malavida, und sie sagte mir, nach 10 Jahren Kampf haben wir endlich die Rechte bekommen, um den Film in einen Film in eine Filmdistribution zu bringen. Und da wurde gezeigt als Premiere im November 1923 in Paris und läuft in der ganzen Provinz jetzt weiter. Also ein sinuösen, labyrinthisches Schicksal von diesem Film.
Wer Pierre Koranek als Regisseur verstehen und vielleicht auch kennenlernen will, tut das sicher durch Anna, aber wahrscheinlich noch besser durch die Porträtfilme, die sie gemacht haben. Sie selbst sind 1937 in Paris als jüdischer staatenloser Junge geboren worden, Flüchtlingskind, sind in die Schweiz gekommen über die illegale Grenzen, in verschiedenen Arbeitslagern und Flüchtlingslagern aufgewachsen, hatten dann eine Chance bekommen, auch gefördert durch die Philosophin Jeanne Hersch in Genf, an die Filmakademie in Paris zu kommen. Wenn man ihre Filme anschaut, die Porträts auf der einen Seite, die sich mit großer Ernsthaftigkeit den Porträtierten zuwendet, aber auf der anderen Seite großer Humor auch in den verschiedenen Filmen zu finden ist. Wenn man das versucht zu verbinden mit ihrer Biografie, woher haben Sie die Inspiration für die Filme genommen? Aus Ihrem Leben oder aus der Filmakademie?
Weder noch. Mein Gang, sagen wir, ist sehr vom Schicksal gefügt. Ich war einmal in der Kunsthalle in Zürich im Kunstmuseum und sah einen Saal mit verschiedenen Porträts von Päpsten, die nach Velázquez gemalt wurden von einem Maler, der hieß Francis Bacon. Nicht sehr bekannt damals, aber sie waren so beeindrucklich, sie waren so unglaublich stark und ich habe gedacht, ich muss nach London fahren, um einen Bericht über die englische morose Ökonomie zu machen, aber ich werde das nicht machen. Ich werde einen Film über diese Maler machen. Und so kam es. Ich habe mit Hartnäckigkeit bei der Marlborough-Galerie gedrängt, um den Bacon zu treffen und habe den Bacon gesehen und habe gemerkt, dass es ein ungeduldiger Mann ist und ich habe verstanden, ich muss ihm das alles leicht und spielerisch vorstellen. Habe gesagt, wir kommen einmal zu Ihnen, einen Abend und dann ist es fertig und wir sind nur drei oder vier Leute und wir machen etwas Amüsantes. Okay, dann der Tag kam, wo wir in seinem Atelier waren und haben gedreht, wie wir so viel wir konnten. Und bis der Francis Bacon, der immer ein Glas Pernod in seine Hände hatte, einfach auf den Boden fiel. Und dann war der Film fertig. Und natürlich, das ist das Schicksal. Was ich machen konnte in diese verschiedenen Porträts, ist immer eine bestimmte, wie sagen wir, Empathie für diese Künstler, meine Begeisterung für ihre Werke oder eine kritische Haltung auch. Das war einfach, was ich reinbringen konnte und eine bestimmte Art, sich annähern zu diesen Leuten. Natürlich habe ich auch ausgewählt später Künstler, Schriftsteller oder Maler oder Bildhauer, die eigentlich eine Art von Spektakuläres in sich hatten, etwas, das sie zeigen konnten, etwas, wo sie sprechen konnten, etwas, wo sie mit einer bestimmten dramatischen Art vorstellen konnten. Und das habe ich immer benutzt, weil ich wollte Leute, die auch zugänglich sind, nicht nur durch ihre Kunst, aber die zugänglich machen, der Zuschauer, dass er diese Kunst bewundern kann. Also ich wollte das, es war doch ein bestimmtes Spektakel.
Was auffällt bei Ihnen, wenn man Sie kennt, Ihre Biografie kennt, Ihre Familie kennt, in Ihrem Werk kommt das Jüdische fast nicht vor. Sie haben zwei jüdische Menschen porträtiert, Meret Oppenheim und Budi Elias, aber bei den Filmen ist es eigentlich nur einer, Das letzte Versteck, ein Film über die Shoah, über die Geschichte des Holocaust. Wieso haben Sie dieses jüdische Thema eigentlich so außen vor gelassen und sich dann auf diesen einen Film konzentriert?
Ich war begeistert von der Geschichte, die Ida Fink geschrieben hat, Die Reise. Und ich fand es ein großartiges Buch. Der Zufall wollte eben, dass sie in dieser Zeit, in diesem Moment, Moment, dieses Thema oder diese Geschichte den WDR gefallen hat. Und dann konnten wir den Film machen, ein sehr auswendiger Film und brauchte viele Mittel. Die waren bereit, das zu machen. Ich habe später einen anderen Film machen wollen über Geschehnisse in dieser Zeit und das ist gegangen von einem bestimmten Limite und dann wurde es nicht gemacht und wurde nicht gedreht. Wir haben nur das Drehbuch geschrieben. So vieles hält von der Haltung und von den Zuständen ab. Welcher Produzent, welche Zeit, wie viel Geld, dann ist man ziemlich hilflos da.
Das sind die Gegebenheiten des Films. Für die Zuschauer ist Film so etwas Romantisches. In der Realität ist es das oft nicht, wie Sie beschreiben. Es ist abhängig von sehr vielen Leuten, die da mitreden müssen, finanzieren müssen. Viele Projekte kommen nie zustande und ein paar wenige schaffen es, zustande zu kommen. Sie hatten auch so ein Lieblingsprojekt kürzlich über einen italienischen Autoren, das immer noch nicht in Produktion ist, aber ein wichtiges Projekt wäre.
Ja, ich wollte einen Film mit Eri De Luca, ein italienischer Schriftsteller, sehr spannend, sehr beliebt von seinen Lesern und so weiter. Dann kam die Zeit vom Covid und dann wurde er krank und dann wurde alles anders. Später rief er mich an und sagte, hör zu, ich werde diesen Film nicht machen können. Ich bin anders geworden, ich fühle mich nicht bereit, etwas zu sagen und zu sprechen. Und dann haben wir gesagt, wir werden warten. Und wir warten noch. Aber ich glaube, dass der Film ist beerdigt.
Mal warten. Auf jeden Fall haben Sie in den 60er Jahren begonnen. Die große Zeit des neuen Kinos, der Nouvelle Vague, Jean-Luc Godard und alle diese Regisseure der Zeit waren irgendwo Weggefährten. Sie haben allerdings in einem Interview gesagt, Sie betrachten sich selbst nicht als Teil der Nouvelle Vague, wenngleich einige Ihrer Filme darunter zählen könnten.
Ich war nicht beteiligt mit diesem Teil der Nouvelle Vague. Ich fand nicht, wie Sie fanden, dass die Filme von René Clair, Renoir oder andere keinen Wert hätten. Ich fand, das waren klassische Filme, sehr gut gemacht, manchmal meisterhaft. Ich wollte sie nicht in einen Müllsack werfen. Das war die erste Idee von der Nouvelle Vague, war diese Reaktion gegen den sogenannten akademischen Film. Und ich war ein bisschen jünger als diese Leute und ich war nicht beteiligt wirklich in diese Bewegung. Ich hatte nur die Schauspieler, Anna Karenina, Jean-Claude Brialy, die waren die größten Schauspieler von dieser Zeit und haben geprägt die Filme von Godard, Chabrol und so weiter.
Die Retrospektive zeigt unter anderem auch La Sainte Famille, Le Rap und Quartier Nègre, drei Filme, auf die wir jetzt nicht eingehen können. Ein Film, den die Retrospektive nicht zeigt, den ich aber so faszinierend und irgendwo auch so eine Wundertüte Koralnik finde, ist Salome, ein Film, den Sie gedreht haben im Iran, in Persien damals. Ein Wagnis, ein Kostümfilm, ein verrückter Film.
Also ich habe zwei biblische Filme gedreht für die Franzosen. Einer war Salome mit Ludmila Tscherina, die nach dem Erfolg, sagen wir, von Anna mich angerufen hat und gesagt, ich möchte das mit ihnen drehen. Und wir haben es nicht in Iran, wir haben es in Barcelona, in den Gebäuden, in der neben der Sagrada Familia, den Parc Güell gedreht. Ich wollte den Spirit von den Art Nouveau auch in der Umgebung, in der Kostüme, in der Dekor wiederfinden. Und das war, Gaudi war natürlich ein bestes Zeichen dafür. Also wir haben Salome nach dem Stück von Oscar Wilde, das er auf Französisch geschrieben hatte, gedreht. Und das war eine spannende Zeit. Dann habe ich einen zweiten Film mit Ludmila Tscherina gemacht. Das hieß Die Königin von Saba, La Reine de Saba. Und das haben wir in Iran gedreht, mit den Hilfe von den Geldern vom Schah noch. das war eine fantastische Zeit. Ich hatte gesucht, die Landschaften, die am meisten, am ähnlichsten sein könnten, von was man sich vorstellen könnte als biblische Landschaft, urbiblische Landschaft. Und ich habe sie eigentlich nicht gefunden in Nordafrika oder in Spanien oder in Israel und so weiter. Ich habe sie in Iran gefunden, wo unglaubliche Landschaften gaben, wo Städte aus Pisea. Und da habe ich, dann haben wir den Film so dort gedreht. Dann ziemlich enthusiastische Mannschaft. Es war nur ein Problem. Die Assistenten waren Frauen und sie kamen auf dem Set mit langen Nägeln, gefärbten Nägeln, mit Lippenstift, mit Eyebrauen hohe Stiefel und aber wunderbar aktiv, sehr praktisch und so weiter. Und sie haben immer das Problem gehabt, weil es die Mannschaft, die Elektriker, die andere Arbeiter im Filmset konnten nicht annehmen, dass sie von Frauen kommandiert waren. Und das war die große Spannung von diesem Film war da. Aber sonst war es eine wunderbare Zeit. Also die arme Ludmila Cherina, die war damals schon, sie war einmal eine sehr berühmte internationale Tänzerin und sie musste da um 4 Uhr aufstehen und sich vollkommen färben lassen in Schwarz, weil die Königin von Saba kam, von Äthiopien, sagt man. Und das war eben die Begegnung zwischen einer farbigen und ein weißer, überweißer König Salomon. Das wäre heute einfach unmöglich, eine Schauspielerin, die nicht schwarz ist, als weiße Schwarze vorzustellen. Aber damals war es die einzige Möglichkeit. Natürlich, den Namen von Cherina hat den Film getragen und es auch ermöglicht, dass er finanziert worden ist.
Vieles wäre heute nicht mehr möglich. Auf der anderen Seite sind Sie auch ein Regisseur, der sehr kompromisslos, ich würde nicht sagen radikal, aber sehr konsequent Stoffe umsetzt und wenig Kompromisse macht, auch an die Industrie oder an die vielen Partner, die da mitreden. Wie schwer war das, diese Stoffe, gerade auch die Kunststoffe so konsequent durchzusetzen?
Für viele Künstlerporträts war es ziemlich einfach. Sie wollten, dass ich etwas mache und der Vorschlag, den ich machte, sie kannten die Leute nicht. Sie wussten nicht damals, was Francis Bacon und noch weniger, was James Baldwin war damals und so weiter. Und dann haben sie mir gesagt, mach, was du willst. Dann mit den Spielfilmen war es anders natürlich. Man musste so viele Parameter berücksichtigen und es kam manchmal an, weil ich konnte begeistern den Produzenten und manchmal kam es nicht an, weil es zu schwierig war und zu kompliziert. Und ich hatte nicht die Unterstützung wie in Amerika von dem Studio. Wenn sie einen Regisseur nehmen, dann werden sie unterstützen ihn in allen Fächern, bis sie ihn rausschmeißen. Aber sonst war es eben ein Schwank zwischen komplette Freiheit und bestimmte Zwänge.
Die nächste Retrospektive kündigt sich schon an. Sie wird stattfinden in Paris. Sie haben viel Zeit dort verbracht, haben lange dort gelebt, viele Filme dort produziert. Es ist die Stadt Ihrer Geburt, aber auch die Stadt Ihrer Flucht. Was bedeutet sie in Ihrem Leben, aber auch heute?
Paris ist nur wichtig für mich, weil es eine Sprache, die ich spreche, Französisch, die Hauptsprache. In dieser Retrospektive in Paris werden gezeigt eben die Filme, die hier nicht gezeigt werden, das sind diese biblischen Filme, weil sie wurden digitalisiert, numerisiert von der INA, die Französische Audiovisuelle Institut, und die möchte ich eben zeigen. Und dann diese Filme werden dort gezeigt, in einem Kino.
Die Retrospektive in Zürich wird begleitet von einem Rahmenprogramm. Etwas ist hervorzuheben, ein Gespräch von Pierre Koralnik mit Peter Stamm, dem bekannten Schweizer Schriftsteller, sehr erfolgreich im Ausland. Literatur und Literaturverfilmungen sind das Thema. Literatur ist Ihnen wichtig, nicht nur, weil Sie mit einer Literaturagentin verheiratet sind, sondern wahrscheinlich, weil sie die Grundlage ist für die guten Stoffe für Filme.
Genau. In den Filmen, die Adaptationen, die ich gemacht habe von Ramu oder Georges Simenon, war ich nicht sehr treu Aber die Welt, die sie schildern, die hat mich interessiert. Eines, das war die Separation des Rassen, das heißt im Film heißt es Le Rapt, das heißt die Unterschiede zwischen Bevölkerung getrennt und das genügt, um die Bevölkerung zu trennen und dass sie sich bekämpfen. Der Georges Simenon, Le Quartier Nègre, ist eine Zeit der Postkolonialismus und er wird eben jetzt interessant, glaube ich, noch mehr, weil es zeigt, wie sich die Kolon dort damals benommen haben. Der Film wurde gedreht in Kuba, ganz auch mit der Hilfe von Cinematographie Cubain. Es ist einer von meinen Lieblingsfilmen mit einem wunderbaren Schauspieler, Tom Novembre. Es ist mehr die Welt und natürlich die Geschichte, die ich benutzt habe.
Sie haben nicht nur die schwere Literatur verfilmt, Sie haben auch die leichte, zugängliche, die lustige Literatur verfilmt. Ein Film, das ist ein Maigret. Und dort treffen Sie im Dokumentarfilm auf Ariel Dombal, die Hauptdarstellerin im Film. Es ist die einzige, die noch gelebt hat, als der Dokumentarfilm gemacht wurde. Alle anderen sind kürzlich oder schon länger verstorben. Zuletzt Jane Birkin, die auch hätte in dem Film auftreten sollen.
Das ist einfach eben das Schicksal, dass ich ein bisschen länger lebe und sehr jung angefangen habe. Und diese Leute waren schon erwachsen, also eigentlich. Und ich habe gearbeitet mit Michel Bouquet, ein fantastischer französischer Schauspieler, oder Ingrid Thulin, eine großartige Schauspielerin, schwedische, die hat in den Bergmanns-Filmen gemacht hat. Und Ariel Dombal war die Einzige.
Und immer sie ist noch vielleicht leben. Ein gutes Beispiel, um den Regisseur Pierre Koralnik, der ja auch Schauspielerinnen und Schauspieler führen muss, besser kennenzulernen, weil Ariel Dombal, von der man das vielleicht auf den ersten Blick gar nicht erwartet, brilliert in diesem Film. Die ist wirklich sensationell. Ich würde sagen, es ist einer ihrer besten Filme. Wie haben Sie das gemacht, aus ihr diesen Diamanten zu schleifen, der dann im Film zu sehen ist?
Ich habe bemerkt, dass Ariel Dombal wie im Leben viel amüsanter ist als in den meisten Filmen. Und dann habe ich gesagt, okay, du wirst jetzt probieren, eine sogenannte dumme Blonde zu spielen, aber mit geistreich und intelligent. Und wir werden uns ein bisschen amüsieren, weil sonst sind diese Maigret ziemlich schwerfällig und der Bruno Cremer, der Creme herstellt, ist ein so massiver, sehr gründlicher, sehr tief denkender Mensch und du wirst ein bisschen den Film ein bisschen leichter machen und amüsanter machen. Und das hat sie mit Freude gemacht.
Was bedeutet diese Retrospektive?
Eigentlich bedeutet es viel, weil ich hier lebe und ich habe den Eindruck, dass die Leute überhaupt nicht wissen, was ich mache oder übe. Ich wollte noch dazu sagen, dass der Film La Sainte Famille, die heilige Familie, die eine Geschichte, die vorgekommen ist im Zürcher Oberland, so eine Teufelaustreibung, wird vorgestellt von Christian Rutishauser, der Oberjesuit von Europa, Professor für Theologie in Luzern heute. Und er wird diesen Film vorstellen. Das ist eine dramatische Geschichte mit wunderbaren Schauspielern Ingrid Thulin und Michel Bouquet.
Sie haben gesagt, Sie sind froh, dass es diese Retrospektive in Zürich gibt, weil die Leute wissen gar nicht, was sie machen. Sie haben aber auch nicht so viel darüber gesprochen. Also Sie waren immer ein wenig verschlossen, ein wenig ruhig. Aber das heißt, Sie waren auch der Ansicht, dass Kunstwerke, die geschaffen werden müssen, vom Publikum selbst entdeckt werden.
Irgendwie ja, Sie haben recht. Das hat mich wenig gesagt, aber das stimmt, ja. Irgendwie ist es berechtigt, dass eigentlich das Publikum diese Filme jetzt sehen will oder wird sehen kann. Und ich habe lange gewartet.
Sie haben lange gewartet. Jetzt ist es Realität. Das Filmpodium zeigt die Retrospektive zu Pierre Koralnik ab dem 17. Mai. Begonnen wird mit Anna. Am 20. Mai ist die Zürcher Premiere des Dokumentarfilms über Pierre Koralnik, Cineast Visionär. Alles zu sehen auf www.filmpodium.ch. Pierre Koralnik, vielen Dank für das Gespräch.
Tachles Podcast. We'll be right back.